Quartier.
Zum Nachtquartier begrüßt Sie Alexander Musik. Ein leidenschaftlicher Autor, ein leidenschaftlicher Blogger, ein Wissenschaftsphilosoph, einer, der sich gerne empört und der gerne läuft. Marathon, genauer gesagt, ein Franzose, dessen Wurzeln bis ins selige K&K-Kronland Galizien reichen. Dieser Mann ist heute unser Gast, Jérôme Segal. Bonsoir.
Bonsoir, guten Abend.
Jérôme, sind Sie denn heute Abend etwa im Laufschritt von zu Hause hier ins Funkhaus gekommen?
Nein, einfach mit der U-Bahn.
Le Petit Flambeau, das ist der Name Ihres Blogs, die kleine Fackel im Internet. Der Blog, überwiegend französisch verfasst, aber auch je nach Lust und Laune ist da zu lesen, auch in Deutsch oder Englisch. Eine kleine Fackel, ist das vielleicht ein Pendant zur großen Fackel von Karl Kraus?
Ja, ich wollte auch nicht so groß auftreten, aber natürlich ist es eine kleine Andeutung. Ich meine, für Franzosen ist Karl Kraus kein Begriff, also er ist leider nicht sehr bekannt. Aber ich dachte, ja, das ist eine kleine, einfach eine Andeutung.
Das heißt, die Andeutung funktioniert eher nicht in Frankreich?
Nein, ich glaube nicht, aber ich muss sagen, ich bin auch froh, wenn die Franzosen, die ein bisschen was über Österreich wissen, wenn sie das merken, ist es auch angenehm.
Was meinen Sie, wie viel Franzosen, wie viel Prozent der Franzosen wissen denn so einiges über Österreich, interessieren sich für Österreich?
Es ist in der Tat ziemlich schwierig. Also für viele Franzosen, sie wissen nicht mal, dass Österreich nicht ein Teil von Deutschland ist. Also wenn ich versuche, über Österreich zu berichten, ich muss sagen, ich bin ganz froh, in Österreich zu leben. Und ich versuche auch auf einige Punkte hinzuweisen, wenn ich den Eindruck habe, dass es in Frankreich nicht genug berichtet ist. Und manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen kritisch.
Die Lust an der Empörung, das so haben wir die Sendung heute genannt. Denn in der kleinen Fackel empören Sie sich über so manches, zum Beispiel über das neue saudische König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog, das am vergangenen Montag eröffnet wurde in Wien. Und Sie empören sich über den Einfluss der katholischen Kirche. Sie empören sich auch über die gewisse Seiten der israelischen Politik und auch polemische Proteste gegen das deutsche Urteil zum Recht auf Beschneidung. Jérôme, ist es Ihnen wichtig, dass das auch gelesen wird, oder ist es schon befriedigend, sich die Empörung so von der Seele zu schreiben?
Nein, also für mich ist es wirklich sehr wichtig, immer so viel wie möglich Leser zu finden. Also ich schreibe nicht für meine Freunde oder für meine Familie, sondern ich versuche immer so eine gewisse Wirkung zu haben, auch wenn ich natürlich weiß, dass es viele größere Medien gibt. Aber ich habe einige Ideen und ich versuche, sie zu verteidigen.
Wie ist es denn, Sie schreiben den Blog ja wahrscheinlich schon seit einigen Jahren?
Seit 4 Jahren eigentlich.
Wie können Sie das messen, wie viele Menschen denn überhaupt da draufklicken bzw. das wahrnehmen und lesen?
Ja, es ist ziemlich spannend, weil mit der Statistik weiß man genau, woher die Leute kommen. Also es sind so 100 pro Tag ungefähr. Und es ist sehr regelmäßig. Also ich habe ungefähr die Hälfte aus Frankreich, ein Viertel aus Österreich, obwohl ich meistens auf Französisch schreibe, und dann ein Viertel Rest der Welt.
Mhm. Ja, ich würde mich freuen, Jérôme Segal, wenn Sie bei uns heute Abend im Nachtquartier viele Reaktionen bekommen würden, Hörerreaktionen, nämlich 0800 22 69 79, das ist die Telefonnummer, unter der Sie uns hier erreichen können, wie immer kostenlos aus ganz Österreich. 0800 22 69 79. Jérôme Segal, ein Wissenschaftsphilosoph von der Pariser Sorbonne, der sich seit 8 Jahren nun liebevoll und kritisch mit Österreich auseinandersetzt. Rufen Sie uns an.
Cinque de vespe, alento de brunette, la morte un po' d'usiere, leges de pusa. Cinque de vespe, all'entù de brunette, le vespo sun d'acier, cous negro su le isale, vali vali, tu sang y parla, su toma per, sentite i movimenti. Vali, vali, Sasca Maganda, la Giede Die, au fundo firmament, e sincuro de matin, l'ambuiso sotto l'eipin, l'amor filo su un camin. Leges de glaso e sincuro de matin l'ambuiso sotto l'eipin leitavan su un deferi cus negro su lei casco vali vali tu ne sper parlo Toma per sentite i movimenti vali vali Sasca Maganda la diede die al fondo firmament
Musik aus Marseille, Moussu, T et les Jovens von der CD Home Sweet Home. Kamerada hieß dieser Titel. Und wir haben schon unsere erste Anruferin. Schönen guten Abend, Frau Moser.
Guten Abend. Ich habe leider erst etwas später aufgedreht und deswegen hätte ich jetzt gerne gewusst, erstens, ob der Gast aus Frankreich bei uns lebt, also in Österreich und in Wien lebt und von hier schreibt oder ob er in Frankreich lebt und von dort über Österreich schreibt. Das hätte ich gerne gewusst. Und dann hätte ich auch noch gerne gewusst, ob er stolz darauf ist, dass ein Franzose, Herr Dominik Meyer, ich sage mit Absicht Meyer, weil ich weiß in Frankreich, ich sage Meyer, aber wir leben hier in Österreich und es ist ein deutscher Name und ich finde das immer so blöd, wenn wir gesagt haben, Meyer. Also Herr Dominik Meyer, dass er bei uns Operndirektor ist, ob er stolz darauf ist, das hätte ich gerne gewusst. Und dann wollte ich sagen, dass mir eben dieser Trend, was Religionen betrifft, sehr, sehr zusagt. Ich bin da ganz auf seiner Linie und deshalb werde ich dann sofort auch die Homepage, die Website ansehen und werde da künftig immer wieder hineinschauen. Dankeschön.
Danke, Frau Moser. Drei Fragen also, Herr Segal.
Also ja, ich wohne in Wien seit 2004 und also ich schreibe über Österreich von Wien aus. Und was Dominik Meyer angeht, ja, also ich bin zufrieden, dass ein Franzose diese Stelle bekommen hat. aber nicht besonders stolz. Also ich würde nicht sagen, dass ich stolz bin, aber ja, warum nicht? Es gibt auch so Dominique Perrault, der zurzeit diese DC Tower baut, höchste Gebäude in Wien. Und ja, ich folge das, aber ich bin nicht besonders stolz, würde ich nicht sagen.
Und vielleicht sind Sie so nett, auch nochmal die Adresse von dem Petit Flambeau, von der kleinen Fackel zu geben. Die ist nämlich etwas schwierig, glaube ich.
Ja, also einfach Jérôme Segal unter Google eingeben. Also Jérôme ist mit J, J-E-R-O-M-E und Segal meine Nachname. Und dann ist man gleich auf meiner Webseite und dann gibt es auch Blog, weil es gibt auch verschiedene Webseiten, die ich betreue.
Also S-E-G-A-L wäre der Nachname und dann kommt man leicht auf Ihre Website. Teile davon sind auch auf Deutsch zu lesen. Ja, ich möchte noch einmal auf die kleine Fackel zurückkommen. Der Blog ist kein Pamphlet, wie ich finde, oder geeignet, den nächsten Shitstorm im Internet zu entfachen. Sie schreiben mit Leidenschaft und Augenmaß, wenn ich das so sagen darf. Sie kritisieren, kommentieren, aber Sie engagieren sich auch für etwas. Ich meine, Sie kritisieren nicht nur, sondern Sie schreiben auch, Sie haben einen Link auf die sogenannte Laizismus-Initiative. Und daneben gibt es auch so solche Dinge wie Rezepte, zum Beispiel Kochrezepte, Kuchenrezepte. Zum Beispiel gibt es da einen jiddischen Schokokuchen.
Stimmt, ja.
Und französische Dessertklassiker wie die Galette des Rois.
Ja, das ist einfach, also es ist meine Freude auch, also ich bin so Hobbykoch, wie man sagen könnte. Und es ist auch meine Freude, auch manchmal mit Unbekannten darüber zu reden. Aber die erste Linie natürlich auf diesen Blog. Es ist ein paar Ideen, Laizität, Laizismus auf Deutsch vielleicht, ist einer davon. Und ich finde es sehr wichtig, dass es eigentlich eine Gleichheit gibt zwischen Leuten, die gläubig sind, Leuten, die Agnostiker sind, also die Leute, die nicht genau wissen, und die Atheisten wie ich, die eher sagen, dass es keinen Gott gibt.
Der letzte Eintrag, wenn ich das recht verfolgt habe, geht über Graz?
Ja, ich habe einen kleinen Kommentar geschrieben, weil die Leute in Frankreich haben den Eindruck, dass es in Österreich ziemlich liberal ist. Und ich habe natürlich, also ich lese die Zeitungen, ich habe gesehen, dass die Kommunistische Partei Österreich über 20% bei der Kommunalwahl erzielt hat. Und darüber habe ich geschrieben, warum es in Graz ist und die Geschichte mit Wohnungspolitik und dieser Tradition. Ich fand es erwähnenswert.
0800 22 69 79 noch einmal unsere Telefonnummer, unter der Sie uns hier erreichen können. Wie immer kostenlos aus ganz Österreich. Das Augenmaß, das ich eben erwähnt habe, ist es vielleicht das des Beobachters von außen, kann man das so sagen, der jetzt ja schon 8 Jahre hier in Wien ist, mit einem Umweg über Berlin. Der Umweg hat auch 7 Jahre gedauert.
Ja, genau.
Ist das vielleicht sogar eine Distanz, die hilft, diesen ja, kritischen Blick zu bewahren?
Ja, auf jeden Fall. Also deswegen ist es eine klare Entscheidung von meiner Frau und ich, im Ausland zu leben, weil dieser kritische Blick habe ich, also versuche ich als Franzose in Österreich zu haben, aber auch, wenn ich über Frankreich berichte, also ich schreibe nicht viel über Frankreich, aber es ist immer für mich sehr erfahrungsreich, Frankreich von außen zu sehen.
Fürs Blogschreiben gibt es kein Geld. Ihr Brotberuf ist was anderes, nämlich die Koordinierung eines Doktoratskollegs. Was tun Sie da? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön, dass es in Österreich solche Doktoratskollegen gibt. Also das ist vom FWF unterstützt, also Fonds für die wissenschaftliche Forschung hier in Österreich. Und das ist an der Universität Wien. Und es ist einfach so, dass es 10 Doktoranden gibt und auch circa 10 Professoren. Und ich bin an der Schnittstelle zwischen diesen 10 Doktoranden und die 10 Professoren. Und ich versuche, das Ganze zu koordinieren, natürlich mit der Unterstützung von den 10 Professoren. Und also ich bin nicht direkt der Betreuer von diesen Studenten, sondern ich organisiere ein Kolloquium oder ich lade Gastforscher ein, so solche Tätigkeiten.
Also wenn ich ein französischer Forscher bin und mich und in Wien forschen möchte oder in Österreich, dann kann ich mich an Sie wenden?
Ja, also unser Thema, das ist natürlich ziemlich spezifisch, Wissenschaftsgeschichte, Wissenschaftsphilosophie. Ich bin selber Wissenschaftshistoriker. Und wenn es für die Kollegiatinnen, wie wir sie nennen, also die Doktoranden, wenn es für diese Themen passt, kann man das besprechen.
Der Job füllt Sie nicht ganz aus, sage ich mal provokant, weil Sie eben die viele Dinge noch schreiben. Also Sie sind wirklich sehr aktiv, sehr leidenschaftlich. Wie ist das? Das tun Sie dann nachts oder?
Ja, also mein Blog, das ist wirklich abends und manchmal nachts. Diese Arbeit ist schon eine volle Stelle an der Uni. Und ja, es kann sein, dass wenn ich zum Beispiel eine Buchbesprechung schreibe, wie ich das heute in der Früh gemacht habe, das kann ich auch zum Teil bei der Arbeit machen. Aber ich versuche wirklich bei der Arbeit nur so akademische Arbeiten zu leisten. Und dieser Blog, das ist meistens spätabends.
Noch einmal ein Wort, Jérôme Segal, noch einmal ein Wort zur Laizismus-Initiative. Religion ist Privatsache. Ein kleiner Satz mit großer Wirkung. Die strikte Trennung von Staat und Kirche, das ist ja auch eine der Grundfesten der Französischen Republik.
Ja, seit 1905 ist das in Frankreich sehr wichtig. Also es gibt ein paar Ausnahmen in Lothringen zum Beispiel, aber im Großen und Ganzen in Frankreich gibt es eine klare Trennung. Und ich finde es sehr wichtig, wie gesagt, dass es eine Gleichbehandlung gibt zwischen allen Mitbürgern.
Ist denn ein bekennender Atheist wie Sie in Österreich gut aufgehoben, sage ich mal provokant?
Ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig, so nur so eine kleine Geschichte. Meine drei Kinder waren alle in den österreichischen Schulen. Und man muss immer angeben, welche Religion. Dann haben wir natürlich unsere Kinder gefragt und sie haben gesagt, naja, wir haben keine Religion. Und es gab am ersten Schultag, also Anfang September, eine Schulmesse. Und ich habe die Lehrerin gefragt, ja, wie ist es mit unser Anton? Und sie sagte, ja, er kann um 9.30 Uhr kommen, weil die Messe um 8.30 Uhr ist. Dann sind wir um 9.30 Uhr gekommen, aber eigentlich war die Messe kürzer als gedacht. Und alle Schüler waren schon in der Schule, in dieser Klasse, die hatten alle angefangen. Und es war sehr unangenehm für unseren Sohn, der pünktlich um 9.30 Uhr da war, dass sie schon alle seit vielleicht 15 Minuten angefangen hatten.
Eine Geschichte, die den Anton etwas verstört hat.
Ja, das ist auch nicht sehr schlimm, aber es gibt sehr viele kleine Diskriminierungen in Österreich für Leute, die einfach nicht gläubig sind.
Was fällt Ihnen noch ein?
Ja, zum Beispiel im Kindergarten wurde gesagt, auch weil Anton ist unser jüngster Sohn, also er war im Kindergarten in Wien, und es wurde ihm gesagt, dass die Toten im Himmel sind. Und natürlich fliegen wir ab und zu nach Paris. Und ein paar Tage vor der Abflug hat Anton gesagt, ja, ich will nicht im Flugzeug. Ich will nicht. Und dann, ja, warum? Wir fliegen problemlos. Und er sagte, ja, aber wenn wir fliegen, diese Tote, der Flugzeug, bing, in den Toten, das ist gefährlich. Und dann müssten wir ein bisschen erklären, dass die Leute im Kindergarten, die Erzieherin, glauben das, aber wir glauben was anderes.
Ließ er sich überzeugen?
Ja, ziemlich leicht.
Wer ins Nachtquartier eingeladen wird, darf sich was wünschen, nämlich eine Musik, Serge Gainsbourg, hier mit einem unbekannten Titel.
Oui, je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Je défendrai contre tout ennemi le sable et la terre qui m'étaient promis. Je défendrai le sable d'Israël, les villes d'Israël, le pays d'Israël. Quitte à mourir pour le sable d'Israël, les villes d'Israël. je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël, quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël, quitte à mourir pour le sable d'Israël.
Ja, das war ein Propagandastück, kann man das so sagen?
Genau. Also es ist sehr beeindruckend, weil es ist ein unbekanntes Stück von Serge Gainsbourg. Erst vor circa 8 Jahren wurde es entdeckt, obwohl Serge Gainsbourg seit 30 Jahren gestorben ist. Und eigentlich hat er das im Sechstagekrieg geschrieben, in einer Nacht, also 1976. Und eigentlich wollte ich 2 Lieder haben, also dieses Lied von Serge Gainsbourg und auch ein Lied von Ministère des Affaires Populaires für Palästina. Ich bin nämlich der Meinung, man sollte so 2 Staaten haben dort. Und ich freue mich auch natürlich, dass morgen Frankreich und Österreich für die Anerkennung Palästinenser als Beobachter zustimmen werden.
Machen wir einen Sprung zurück, einen Zeitsprung weit zurück ins K&K Kronland Galizien. Jérôme Segal, dass Sie mit Ihrer Familie jetzt wieder hier sind, hat das vielleicht unbewusst auch damit zu tun, dass Ihre Urgroßeltern aus dem einstigen Kronland Galizien stammen und dort im Ölgeschäft zu Wohlstand gekommen sind?
Ja, das ist eigentlich sehr merkwürdig. Wie gesagt, ich habe früher in Berlin gelebt, 7 Jahre. Und dann habe ich eine Professur an der Sorbonne bekommen in Paris. Und mit meiner Frau sagten wir, okay, wir sind jetzt in Paris, aber die Idee ist natürlich wieder im deutschsprachigen Raum zu gehen. Ich hatte mich in der Diplomatie, also für die französische Auswärtsamt beworben, für 3 Stellen in Berlin, Potsdam und Wien. Und ich habe die Stelle in Wien bekommen. Ein Zufall eigentlich.
Ein Zufall. Sie haben aber dennoch geforscht, nämlich über die Gegend um Drohobic, glaube ich.
Genau, ja.
Da kann man auch etwas ausführlich, also etwas sehr Ausführliches lesen über eben diese Familiengeschichte und wie es dazu kam zu dieser, also im Rahmen dieses Ölbooms. Waren Sie denn jemals auch vor Ort gewesen? Haben Sie sich das angeschaut, wie es heute aussieht?
Ja, eigentlich war es so, ich bin im Sommer 2004 nach Wien gekommen. Und ich weiß nicht, kurz nach dem Umzug habe ich gedacht, naja, ich weiß schon, dass mein Großvater in Wien gelebt hatte. Und ich habe einfach Wien, Segal, Zeit.at angegeben. Und da habe ich gesehen, dass es eigentlich Spuren gab, also auf Internet von meiner Familie. Und ich war im Staatsarchiv und dann habe ich einiges entdeckt. Und 2006 bin ich mit meinem Onkel nach Drohobic gefahren, also geflogen. Drohobic, es liegt so 60 Kilometer von Lemberg entfernt, also das ist die heute in der Ukraine. Und dort habe ich 2006 nicht viel gesehen von meiner Familie, aber ich habe trotzdem gute Gefühle gehabt. Also es war für mich sehr interessant zu sehen, wo meine Familie gelebt hatte, bevor sie am Ende der Ersten Weltkrieg nach Wien gekommen sind.
Von dem Ölboom haben Sie nichts mehr gemerkt, oder was war noch in Drohobic? Gab es auch noch Spuren zu sehen?
Ja. Es wird immer noch Öl gefördert dort. Und es ist sogar sehr wichtig, weil die Ukraine ziemlich gespaltet, also zwischen westlicher Ukraine und östlichen. Und die Leute in der Westukraine sind sehr stolz, dass sie Erdöl haben. Und sie versuchen auch eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber Russland damit zu erzeugen.
Sie sagen, dass die Familie dann nach Wien ging, aber da ist sie nicht lange geblieben?
Nein, also die Familie ist am Ende der Ersten Weltkrieg nach Wien gekommen und dank diesem Erdölgeschäft hatten sie ziemlich viel Geld, nehme ich an. Mein Urgroßvater hat ein Schloss gekauft, das Schloss Schwadorf. Das ist eine kleine Gemeinde ganz nah von Schwekat, wo der Flughafen ist. Und das Leben war vermutlich ziemlich gut dort. Und dann müsste die Familie fliehen. Also es war natürlich eine jüdische Familie. Und mein Urgroßvater, mein Großvater, also die Familie, ist am 15. Mai 1938 geflohen.
Nach Frankreich?
Ja, über Prag und direkt nach Frankreich danach.
Sie selbst sind mit Ihrer Familie, mit Ihren 3 Kindern, glaube ich,
ja,
zurückgekommen als, Sie haben es schon gesagt, als Universitätsdozent von der Sorbonne beurlaubt erst einmal und sind in den Dienst, das haben Sie auch gesagt, der französischen Botschaft getreten, französische Botschaft hier in Wien, aber da sind Sie gar nicht lange geblieben.
Nein, nur 3 Jahre, also ich habe eigentlich Pech gehabt, also mein Vorgesetzter war ein bisschen schwierig, um das noch diplomatisch auszudrücken. Und ich hätte normalerweise 4 Jahre bleiben sollen, aber nach 3 Jahren könnte ich es nicht mehr durchhalten. Und ich habe versucht, in Wien zu bleiben. Das war natürlich eine Entscheidung, die nicht sehr leicht zu treffen war. Aber ich könnte am Institut für Philosophie der Universität Wien unterrichten. Dann habe ich als Forscher gearbeitet im Bereich so Kultursoziologie 3 Jahre lang. Dann habe ich auch Soziologie unterrichtet, Französisch, und jetzt seit einem Jahr bin ich im Doktoratskolleg Naturwissenschaften im Kontext.
Was vermissen Sie was vermissen Sie hier in Österreich von Frankreich außer dem Laizismus?
Vielleicht die Baguette und die Croissants.
Wirklich?
Aber nein, also das ist, sagen wir mal so, das ist meine Freude, wenn ich in Frankreich bin, sowas zu essen. Aber ich habe keine Heimweh oder so. Und für mich ist auch Heimat kein großer Begriff. Ich habe mein Filmprojekt angefangen über diese Geschichte mit Erdöl in der Ukraine und der Einfluss auf jüdische Schicksale. Und das nenne ich einen Anti-Heimat-Film, eben weil für mich diese Heimatgeschichten nicht so wichtig sind. Also ich fühle mich einfach wohl in Wien.
0800 22 69 79, unter dieser Nummer können Sie uns hier erreichen. Bei uns geht es weiter mit Musik aus Broken Flowers. Thank you. Sie hören das Nachtquartier noch bis 1 Uhr und bei uns zu Gast ist Jérôme Segal. Sie haben gerade gesagt, dass Sie Ihnen der Heimatbegriff nicht wichtig ist, dass Sie eigentlich durchaus wieder weg aus Frankreich wollten. Warum eigentlich? Sie sind sich einig gewesen mit Ihrer Familie, das ist vielleicht auch nicht selbstverständlich.
Naja, die Welt ist groß und warum sollte man nur in einem Land leben? Es ist auch die Gelegenheit, andere Sprachen zu lernen, eine andere Kultur zu entdecken. Und für mich ist es einfach erfrischend, wenn ich in der Früh das Radio anmache und ich höre eine andere Sprache als meine.
Als Sie 2004 hier nach Wien gekommen sind, was ist Ihnen zuerst aufgefallen? Worauf haben Sie geachtet? Wie unvoreingenommen habe ich mir notiert, wie unvoreingenommen sind Sie denn ins Land gekommen?
Ich wusste sehr wenig über Österreich. Also natürlich, wie jeder in Europa, wusste ich von dieser Koalition zwischen Haider und Schüssel, also diese 6 Jahren, also das habe ich noch am Ende erlebt. Also Österreich war dafür natürlich bekannt, es gab die Sanktionen von der EU, da hat man natürlich über Österreich berichtet. Aber als ich angekommen bin, habe ich zuerst mit Berlin verglichen, weil ich knapp 7 Jahre in Berlin gelebt hatte. Und ich muss sagen, Wien ist für mich viel angenehmer. Wien hat ein Zentrum, es gibt so eine Peripherie. Man versteht besser, wie diese Stadt funktioniert. Die Kulturangebote sind auch mehr als reichend. Also das ist für mich, ich war sehr froh.
Sie haben 7 Jahre in Berlin gelebt. Mir geht es immer so, wenn ich durch Berlin spaziere, höre ich allerorten Franzosen. Die Französisch sprechen, nämlich dann höre ich sie. Mittlerweile gibt es ja, glaube ich, Tausende, die dorthin gegangen sind, auch weil es eben eine billige Miete gibt, die sich viele junge Leute leisten können. Sie können sich dort verwirklichen. In Wien höre ich diese Franzosen, jungen Franzosen, nicht auf der Straße. Was mache ich?
Ich weiß es nicht. Also ich war sehr glücklich, als ich in Berlin lebte. Ich habe dort studiert, ich habe dort meine Doktorarbeit geschrieben. Aber in Wien gibt es auch ziemlich viele Franzosen, also rund um den Lycée Français im 9. Bezirk. Touristen gibt es auch ziemlich viele, finde ich.
Sie haben gesagt, dass Sie das Kulturangebot hier schätzen, dass Sie das Zentrum gut erkennen können, dass Sie die Stadt sozusagen architektonisch gut verstehen.
Ja, und es ist auch angenehm, durch die Stadt zu gehen und dann noch besser zu laufen. Und es gibt auch sehr viele Parks und ich mag wirklich gerne, also ich laufe ungefähr jeden Tag und ich kann wirklich wählen, ob ich im Weinbaugebiet im Wald oder in Schönbrunner Park oder das ist diese Vielfalt, die mir wirklich sehr gut gefällt.
Jérôme Segal, Atheist und Athlet.
Ja, genau.
Sie haben schon diverse Marathons absolviert. Das ist gewissermaßen eine weitere Leidenschaft von Ihnen. In diversen Ländern sind Sie gelaufen. Was ist die Faszination des Marathons, des kilometerlangen Laufens?
Es ist ziemlich persönlich. Also das ist eine Art Lebensphilosophie. Letzte Woche habe ich noch eine Buchbesprechung veröffentlicht über Courir, also ein Buch von einem Philosoph, Guillaume Leblanc in Frankreich, über die Philosophie des Laufens. Und also jeder hat seine eigene Gründe zu laufen. Aber ich sehe das mehr so als eine Technik de soi, wie man mit Foucault sagen würde. Das heißt, eine Art, sich selbst zu entwickeln und sich selbst zu beherrschen auch irgendwie. Und für mich ist es jeden Tag ein Moment, wo ich einfach mich wohlfühle. Und das hat auch mit der Natur zu tun. Und diese Einfachheit, also Laufen ist wirklich das Einfachste überhaupt. Also man kann nicht einen einfachsten Sport machen.
Das Einfachste überhaupt, aber man kann nicht einfach 42 Kilometer hinter sich bringen.
Naja, das kommt mit dem Training. Also das ist, ich habe mit 6 Kilometer angefangen, aber das jeden Tag und allmählich geht's weiter. Und ich mag gerne auch damit reisen, also ich habe das Glück, dass ich Freunde in New York habe oder in Helsinki oder in Lissabon. Und das ist für mich immer die Gelegenheit, diese Freunde zu besuchen, wenn es Marathon gibt.
Und da gibt es noch eine andere Homepage, wo Sie nämlich diese ganzen Leistungen, die Sie gebracht haben, auch auflisten, und zwar detailliert, Course de Gironde.
Ja, also das ist nicht, dass ich wirklich angeben wollte oder so, aber ich bekomme immer E-Mails von Leuten, die zum Beispiel in Rom, in Italien laufen wollen, und sie fragen, wo hast du dort Unterkunft gefunden oder wie ist die Strecke dort. Also das ist wirklich Unterläufer, einige Informationen auszutauschen.
Und es gibt ja auch ein Zitat von Jean-Jacques Rousseau auf der Seite: Je schwächer der Körper, desto mehr befiehlt er, je stärker der Körper, desto mehr gehorcht er.
Ja, also es ist natürlich, es hat was ein bisschen faschistoid, aber so soll man das nicht verstehen. Also die Idee ist diese Einheit zwischen Geist und Körper. Und dass es irgendwie zwischen Geist und Körper wirklich funkt, wenn man beim Laufen ein gewisses Niveau erreicht, wo man sich auch besser versteht.
Und man sich selbst besser versteht?
Ja, es ist nicht übertrieben. Also es ist ein Selbsterkennungsprozess.
Einen Wunsch haben wir noch, den unser Gast sich nämlich gewünscht hat, den wir gleich erfüllen möchten, einen musikalischen Wunsch, und der kommt von Stereo Total.
Du bist schön von hinten, mit ein paar Metern Entfernung. Schön bist du im Nebel, wenn du gehen musst. Bitte bleibe nicht bei mir, zeig mir deinen Rücken. Am schönsten bist du, wenn du gehen musst. In Luft auf, hinterlass keine Spuren. Zeig, wie du aussiehst, wenn du nicht mehr bist. Ich bedanke mich herzlich. Ich hatte viel Spaß mit dir. Aber ohne dich war es auch nicht schlecht. Vielleicht besser sogar.
Berliner Band mit dem französischen Zungenschlag, Stereo Total war das. Wir hatten einen Anrufer, der aber nicht direkt in die Sendung geschaltet werden wollte, aber darauf hingewiesen hat, beziehungsweise sich gewünscht hat, dass wir ein bisschen über das eingangs angesprochene Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog sprechen.
Genau.
Und da hat nämlich hier unser Gast ja auch eine dezidierte Meinung.
Ja, also ehrlich gesagt, ich finde, es ist eine Schande, ohne jeglichen Ausmaß, dass die österreichische Regierung, die spanische Regierung so diese Whitewashing organisiert haben von Saudi-Arabien. Saudi-Arabien, das ist ein Land, wo die Juden nicht mehr rein dürfen. Ein Land, wo die Schwulen mit Todesstrafe zu fürchten haben. Ein Land von Wahhabismus, also das ist in der Islam eine sehr radikale Fassung von Islam. Und dieses Land soll uns belehren, wie wir interkulturellen Dialog und interreligiöse Angelegenheit organisieren sollten. Ich finde das wirklich eine Frechheit und ich habe mich in der Tat eigentlich ordentlich empört. Ich war ganz froh zu sehen, dass die Grünen eine Demo organisiert haben am Montagabend. Es gab auch liberale Muslime, die dabei waren. Und,
es gab auch einen Hungerstreik, glaube ich.
Ja, es war so ein symbolischer Hungerstreik. Und ich verstehe auch nicht, warum Ban Ki-moon, der Generalsekretär der UNO, dieses Zentrum unterstützt und extra nach Wien dafür kommt. Also das ist für mich wirklich sehr schlimm.
Haben Sie denn auf Ihrem Blog, ich nehme an, dass Sie auf dem Blog auch über das Thema gesprochen haben, gab es da besonders viele Kommentare?
Einige, eigentlich die Kommentare, die bekomme ich auch auf Facebook. Also ich bekomme Kommentare auf meinem Blog. Jeden Tag bekomme ich Kommentar, aber ich poste auch die Artikel und dann geht es weiter, weil es wird weiter gepostet und da entstehen auch Diskussionen.
Die offizielle Lesart zu dem Zentrum ist, glaube ich, dass das immerhin ein Anfang sei, eine Eröffnung des Dialogs, die zum Ausdruck bringt, dass eben auch Saudi-Arabien sich ein wenig öffnet, was schon schwierig genug sein soll.
Ja, also wenn wir zum Beispiel ein Zentrum für den Schutz von Frauen in Wien organisieren wollten, also inklusive Schwangerschaftsabbrüche oder Beratung für diskriminierte Lesben, ich glaube, es wäre keine gute Idee, das dem Vatikan zu geben. Auch wenn ein paar Leute sagen, ja, aber das ist ja gut für den Vatikan, das wird eine Hilfe für den Papst sein, es wird keine Hilfe für die Frauen sein. Und genauso ist es in Wien, es wird keine Hilfe sein für diejenigen, die diesen interkulturellen Dialog brauchen. Und warum dann die diplomatische Immunität? Warum nur Politiker und Militär in diesem Beirat von diesem Zentrum? Also nein, wirklich, also ich kann keine guten Punkte sehen.
Schönen guten Abend, Herr Wunsam. Sie sind am Wort.
Ja, wunderbar. Also es gibt wirklich viele, viele Fragen, die auch Sie haben. Aber ich habe jetzt eine, es gibt dieses kulturelle Zentrum jetzt da in Wien, dieses, und mit den saudi-arabischen Leuten, die das finanziert haben, wo man sich fragt, warum. Aber jetzt frage ich mich, ist es nicht möglich, dass man seinen Kontrapunkt setzen kann? Und dann auch den Leuten, die jetzt, ich frage mich wirklich ganz naiv, ist es nicht möglich, dass man jetzt sagt, okay, jetzt sind dann die da und diese saudi-arabischen Leute, die das mitfinanziert haben. Und wir können aber trotzdem jetzt sagen, jetzt setzen wir einen Kontrapunkt und sagt, und schaut's aus. Ihr macht's nicht jetzt, also, das, was es Interkulturelles betrifft und so. Also, wie ist möglich, einen Kontrapunkt zu setzen? Das ist die Frage, ganz kurz nur formuliert. Danke.
Danke, Herr Wunsam. Ja, Jérôme Segal, wissen Sie, wie man da einen Kontrapunkt setzen könnte?
Also ich glaube zum Beispiel, es wäre gut, wenn es ein bilaterales Projekt wäre, also wenn es auch in Saudi-Arabien so ein Zentrum gäbe mit Leuten aus Europa, die dort über Religion oder über verschiedene Kultur erzählen würden. In dieses Zentrum steht zum Beispiel liebe Bekenner von verschiedenen Religionen. Und ich bin, tut mir leid, aber ich bin Atheist, also ich bin nicht angegriffen. Also ich glaube, ein Kontrapunkt, es ist nicht mal nötig. Also dieses Zentrum gehört einfach abgeschafft.
Jetzt ist es ein paar Tage erst alt. Es wurde, glaube ich, aufwendig renoviert erst einmal. Was glauben Sie, was in den nächsten Jahren mit dem Zentrum passieren wird? Was wird dort stattfinden?
Ich glaube, es wird eine zweite Botschaft sein von Saudi-Arabien. Es ist ziemlich erstaunlich, aber sie haben die komplette Immunität bekommen. Das heißt, es kommen 100 Leute in diesem Beirat und ich nehme an, es kommen auch ein paar Prediger, die vielleicht einmal im Monat irgendwas in dieses Zentrum machen werden und sonst vielleicht Arztpredigt in den Moscheen machen werden.
Vielfach angesprochen wurde eben auch und kritisiert der exterritoriale Status von dem Zentrum, der quasi diplomatischen Status damit genießt und damit eine gewisse Unnahbarkeit.
Genau.
Ich möchte jetzt noch einen Sprung auf die andere Seite des Rings machen, gewissermaßen zu der Universität, wo Sie arbeiten. Uni brennt, jetzt brennt sie gerade mal nicht, aber vor ein paar Jahren brannte sie sozusagen. Die Proteste haben Sie auch mitbekommen und Sie kennen natürlich den französischen Wissenschaftsbetrieb auch. Was sagen Sie zu der Legitimität der Proteste in Österreich, der studentischen Proteste?
Ja, ich denke jetzt an Frau Moser, die fragte, ob ich von Dominik Meyer stolz bin. Ich war stolz, dass die Wiener, also dass die österreichischen Studenten diese Bewegung gesetzt haben, also gestartet haben. Nach Wien sind auch deutsche Städte und andere Städte in Europa auch empört geworden. Ja, es gibt natürlich große Unterschiede. Ich habe in beide Unis unterrichtet, also in Wien und in Paris. Es ist schon sehr anders. Also ich muss gestehen, dass die Unis in Österreich viel reicher sind. Also es funktioniert alles viel besser in Österreich. Es ist aber kein Grund, sich nicht zu empören, wenn es Ungerechtigkeit gibt. Und ich denke zum Beispiel an diese Studiengebühren, dass die Nicht-EU-Bürger zahlen müssen, während die EU-Bürger davon befreit sind. Ich glaube, das sind so Sachen, wo es einfach unfair ist.
Studiengebühren für alle gleich, das wäre sozusagen die gerechte Variante. Was?
Oder für niemand.
Für niemand. Auch das wurde ja diskutiert und teilweise auch umgesetzt. Was ist denn noch gerechtfertigt dafür, dass man sagen soll, die Uni brennt?
Ja, zum Beispiel Politikwissenschaft wurde, also ein Institut wurde abgeschafft vor einem Jahr. Und ich denke schon, es war für die betroffenen Studenten ziemlich schlimm und ein guter Grund zu demonstrieren. Es gibt zum Beispiel diese STEOP, also diese erste Semester, die auch ziemlich wie soll ich sagen, problematisch sind für die Studenten.
STEOP ist eine Abkürzung und heißt, glaube ich, ungefähr?
Ja, das ist eine Vorbereitung, ich weiß nicht mal
genau. Vorbereitende Phase, ne?
Ja, genau. Mhm. Die Studenten zum Beispiel in der Medizin oder Publizistik, es gibt auch neue Hürden. Und ja, die Studenten, ich glaube, das ist auch wichtig, dass sie einfach eine Meinung haben und Ideen vertreten.
Einige Ungerechtigkeiten, die Sie genannt haben, einige mehr gibt es sicherlich auch noch, die Ihnen dann erst morgen, übermorgen einfallen. Jedenfalls, mich interessierte einfach mal, das zu vergleichen mit Ihrem Heimatland, der universitären Situation. Jerome, letzte Frage. Was wäre Ihr Traum, dass man bloggen und joggen gleichzeitig kann?
Nein, also das ist wirklich getrennt. Manchmal habe ich Ideen während meiner Läufe und das ist noch komplett getrennt.
Damit geht dieses Nachtquartier zu Ende. Ich bedanke mich bei Jerome Segal
für sein Kommen. Ich bedanke mich auch.
Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und Mitmachen. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht und bonne soirée.
Bonne soirée. Thank you.
Nachricht.